Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt. Dabei hören wir Ausschnitte der Veranstaltung Psychisch erkrankt? Wie gelingt der Weg zurück in den Beruf? Zu der anlässlich der Woche der seelischen Gesundheit im Oktober 2020 von den Grünen geladen wurde. Psychische Erkrankungen machen auch vor dem Arbeitsplatz keinen Halt. Doch auch hier wird dieses Thema gerne übergangen. In dieser Sendung hören wir Auszüge des Vortrags der Diplompsychologin Nicole Scheibner vom IO-Institut in Berlin und anschließend noch Teile der darauf folgenden Diskussionsrunde. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Einer der Bereiche, bei dem noch recht wenig über psychische Erkrankungen geredet wird, ist die Arbeitswelt. Man hat in den Betrieben zwar in den letzten Jahren gut gelernt, mit dem Thema Alkohol und vielleicht auch mit Drogen umzugehen. Da wurden Methoden und Instrumente entwickelt. Das Thema psychische Gesundheit dagegen ist noch unterentwickelt. Mit den wirtschaftlichen Folgen, was die Erkrankungssequenzen angeht, beschäftigen sich die Betriebe kaum. Nach den Statistiken sind jedes Jahr in Deutschland 28% der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung vorübergehend oder längerfristig betroffen. 28% entspricht rund 18 Millionen Menschen. Da kann man nicht mehr von einem Randproblem sprechen. Psychische Erkrankungen waren zu 43% im Jahr 2015 die häufigste Diagnose für den erstmaligen Zugang zu einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Die Erkrankten sind überwiegend jung, rund 70% der Betroffenen sind im erwerbstätigen Alter. Zu Beginn einer Erkrankung geht nur jeder Fünfte in Behandlung. Seit 2000 hat sich die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage verdoppelt. Eine durchschnittliche Krankschreibung dauert 34 Tage. Die direkten Kosten für die Krankheit belaufen sich in Deutschland geschätzt auf 44 Milliarden Euro, ein erheblicher Kostenfaktor. Soweit zu den Fakten. Folgen wir nun dem Vortrag von Nicole Scheibner, die die Ursachen der zunehmenden psychischen Krankheiten unter anderem in dem steigenden Leistungsdruck in der Arbeitswelt sieht.
Ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin also Diplompsychologin und unser Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Zusammenarbeit von Menschen in Unternehmen. Sprich, es geht um Beratung von Unternehmen, aber genauso auch Beratung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Das heißt, wir haben uns in den letzten 10 Jahren viel auseinandergesetzt. Zum einen mit der Frage, wie können Unternehmen gesunde Arbeitsbedingungen gestalten, insbesondere auch mit dem Fokus auf psychische Gesundheit. Und natürlich auf der anderen Seite haben wir immer wieder auch Beratungssituationen mit Beschäftigten, wo wir dahingehend beraten, wie beispielsweise Gespräche geführt werden können nach Erkrankung, zum Beispiel an einer Depression. Wie spreche ich da mit meinem Arbeitgeber? Wie gehe ich da auf meine Führungskraft zu? Sodass ich in meinem Vortrag gern beide Seiten beleuchten möchte. Zum einen, wie ist die Sicht in den Unternehmen auf dieses Thema? Ich denke, wir haben hier natürlich viel zu tun mit Unternehmen, die sich des Themas auch annehmen, die also hier konkret auch Beratung anfragen. Und zumindest für diese Unternehmen kann ich bestätigen, dass sich die Sicht hier doch etwas verändert hat, also dass hier durchaus auch eine Sensibilisierung vonstatten gegangen ist. Da ich jetzt nochmal mehr auf die Perspektive auch eingehe, was kann denn eigentlich getan werden, solange wie ja, das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Zunächst möchte auch ich noch mal ganz kurz einen Blick werfen auf die Zahlen. Hier haben wir jetzt mal einen Zeitraum von 25 Jahren und für diesen Zeitraum können wir sagen, dass sich die Tage der Arbeitsunfähigkeit in etwa verdreifacht haben. Also wir müssen gar nicht die Zahlen im Detail angucken. Wenn wir uns aber anschauen, von 1994 betrachtet bis jetzt hier aktuell 2018, haben wir etwa eine Verdreifachung von Arbeitsunfähigkeitstagen durch psychische Erkrankungen. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeiten. Ich möchte hier nur mal 2 Zahlen hervorheben. Das ist zum einen die Dauer der Erkrankung einer depressiven Episode beziehungsweise der rezidivierenden depressiven Störung, was auch relativ häufige psychische Diagnosen sind. Und wir sehen, dass diese psychischen Erkrankungen mit einer sehr viel längeren Erkrankungsdauer einhergehen als es beispielsweise der Fall ist bei Rückenschmerzen oder bei Hustenschnupfen und so weiter. Insofern stellt sich hier natürlich die Frage im konkreten Bezug zur Berufstätigkeit, ja, was heißt das eigentlich für die Unternehmen? Jetzt hier einfach mal geschaut, welche Folgen, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Unternehmen? Das bringt für die Unternehmen erstmal einen relativ großen, oder nicht nur relativ, sondern einen großen Anteil an Ausfallkosten mit sich. Wir haben natürlich auch Leistungseinbußen durch Einschränkungen, Qualitätseinschränkungen, durch Ausfälle, weil Beschäftigte nicht da sind oder auch einfach, weil sie möglicherweise die Konzentration gar nicht so aufbringen können aufgrund der psychischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen gehen auch einher mit einer erhöhten Unfallquote. Und wir haben natürlich auch, das haben wir relativ häufig, wenn wir Unternehmen beraten, zum Umgang mit psychischer Erkrankung, zum Beispiel von einzelnen Personen, auch im Team, wo dann häufig auch die Perspektive auf die Kolleginnen eine nicht ganz einfache ist. Das heißt, für das kollegiale Umfeld bedeutet der lange Ausfall häufig auch erstmal eine Mehrbelastung, was wiederum zu angespannten Kollegenbeziehungen auch führen kann, was wiederum auch für die erkrankte Person eine extrem unschöne Situation ist, sodass also hier neben all den Kosten, die man hier natürlich immer betrachten kann, auch einfach soziale Kosten da sind, beziehungsweise soziale Folgen, mit denen alle Betroffenen im Unternehmen, die Erkrankten selbst, das kollegiale Umfeld, die Führungskräfte einen Umgang finden müssen. Insofern stellt sich auch die Frage immer wieder, wo kommt das eigentlich her, wieso ist das so? Gerade auch der hohe Anstieg der Erkrankungszahlen. Und da muss man natürlich sagen, dass auch die Arbeitswelt sich massiv verändert hat in dem Zeitraum, den wir jetzt auch betrachtet haben. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren sicherlich eine komplett veränderte Art und Weise der Kommunikation. Wir haben eine hohe Informationsflut. Arbeit ist deutlich komplexer geworden, was für uns, für unsere eigene Verarbeitungskapazität häufig grenzwertig ist. Also was häufig uns auch geschildert wird von Beschäftigten, dass da einfach ein Maß an Informationen, an E-Mail-Flut erreicht wird, die eigentlich nicht mehr zu bewältigen ist. Also ein Beispiel in einer Behörde war das, wurde uns erzählt, dass da wirklich immer wieder Aktualisierungen zu ihrer Tätigkeit kommen, häufig in englischer Sprache, weil die europaweit gelten. Und alleine das Lesen dieser Informationen so lange dauern würde, dass die Arbeitszeit dafür nicht ausreichen würde. Gleichzeitig hängt dann da aber extrem viel Verantwortung dran. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass alle diese Informationen auch zur Kenntnis genommen wurde, sodass also Beschäftigte hier durchaus im Arbeitskontext schon allein durch die Informationsflut an psychische Belastungsgrenzen kommen können. Wir haben auf der anderen Seite, wenn wir auf die Technologie schauen, immer schnellere Veränderungen. Wir haben ein hohes Maß an Automatisierung. Wir haben Halbwertszeiten, die sich deutlich verkürzen, was auch dazu führt, dass Beschäftigte sich immer schneller an immer wieder veränderte Arbeitsbedingungen anpassen müssen. Und wir haben das, was wir jetzt durch Corona und durch die Digitalisierung nochmal deutlich vermehrt auch haben, das Thema mobile Arbeit, was natürlich einerseits toll ist, jetzt gerade auch in der Corona-Situation unglaubliche Vorteile mit sich bringt. Immerhin, wir sind überhaupt arbeitsfähig in vielen Bereichen, obwohl wir nicht zur Arbeit gehen oder fahren. Es bringt aber auch eine ganze Menge Schattenseiten mit sich. Mobiles Arbeiten, Arbeiten von überall zu jeder Zeit, bringt immer das Risiko auch mit sich der Entgrenzung. Das heißt also, Privatleben, Berufsleben verschwimmen immer mehr. Wir sind häufig ständig erreichbar. Das betrifft immer mehr Arbeitnehmer tatsächlich auch. Wenn ich zurückschaue, wie gesagt, seit über 10 Jahren beraten wir zu diesen Themen, ist das so in den letzten 3, 4 Jahren auch so meine Sicht oder unsere Erfahrung, dass auch beispielsweise Beschäftigte auf Meisterebene sagen, ich habe jetzt auch ein Mobiltelefon, ist toll, aber mein Chef erwartet eben wirklich auch, dass ich rund um die Uhr erreichbar bin. Und das war vor 6, 7 Jahren, denke ich, da war das eher noch die Ausnahme, dass das auch so auf relativ niedriger Hierarchieebene gefordert wurde. Mittlerweile ist das große Normalität, betrifft häufig auch Beschäftigte, die gar nicht in der Führungsposition tätig sind. Und insofern müssen wir natürlich einräumen, unsere Arbeitswelt, die hat sich verändert mit all den Vorteilen, die sich daraus ergeben, ist einfach die Schattenseite oder die Rückseite der Medaille häufig das, was wir eben erleben, nämlich ein hohes Maß an Stress. Viele Menschen, die den Eindruck haben oder erleben, dass sie die Belastungen in der Arbeitswelt kaum noch stemmen können. Das heißt natürlich nicht, dass die Arbeit allein verantwortlich ist für diesen massiv erhöhten massiven Anstieg psychischer Belastungen. Aber ganz sicher hat die Arbeitswelt hier einen Anteil dran. Wir haben sicherlich andere Faktoren. Wir haben eine andere Wahrnehmung psychischer Erkrankungen. Das Thema ist nicht mehr so stark tabuisiert, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch der Fall war, sodass also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen heute vielleicht auch eher sich gegenüber ihren Ärzten, ihren Therapeuten entsprechend äußern und nicht zunächst sagen, sie haben Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, sie haben Bauchschmerzen und ähnliches, sondern auf den Punkt bringen, dass sie psychische Probleme haben. Das führt sicherlich auch zu diesem Anstieg. Nichtsdestotrotz ist aber auch relativ naheliegend, dass auch die Arbeitswelt hier ihren Anteil leistet. Das hat auch mit dazu sicherlich beigetragen, dass seit 2013 hier auch die Bundesregierung reagiert hat, dass also das Arbeitsschutzgesetz dahingehend angepasst wurde, dass psychische Belastungen in Gefährdungsbeurteilungen, die der Arbeitgeber zwangsläufig erstellen muss, mit Berücksichtigung finden müssen. Das ist vielen Arbeitgebern immer noch nicht bewusst. Also immer noch ist es so, dass wir in Unternehmen diese frohe Kunde mitbringen und dass erstmal dieser Umstand nicht geglaubt wird. Aber doch ist es so, seit 2013 sind in Gefährdungsbeurteilungen eben auch die psychischen Belastungen bei der Arbeit zu berücksichtigen. So dass also hier der Arbeitgeber auch gefordert ist, neben all dem, was an physischen Belastungen da sein kann, wie beispielsweise schlechte Ergonomie oder Unfallrisiken und ähnliches, ist also der Arbeitgeber hier auch in die Pflicht genommen, ganz klar auch zu schauen, gibt es irgendwelche Risiken, irgendwelche Einwirkungen bei der Arbeit, die die psychische Gesundheit des Beschäftigten bedrohen. Insofern wird sicherlich hier auch diesem Umstand der gestiegenen Zahlen Rechnung getragen.
Wenn Arbeit was Tolles wäre, würden die Reichen sie für sich behalten. Mark Twain.
Nora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's mit der Sendung Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Wir hören Auszüge des Vortrags von Nicole Scheibner vom Oktober 2020, veranstaltet von den Grünen im Bayerischen Landtag zum Thema psychische Gesundheit, wie gelingt der Weg zurück in den Beruf? Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten verändert. Die Arbeit ist deutlich komplexer geworden. Wir haben eine komplett veränderte Art und Weise der Kommunikation, einhergehend mit einer hohen Informationsflut. Für unsere eigene Verarbeitungskapazität ist das oft grenzwertig. Zusätzlich werden Arbeitsabläufe immer schneller verändert und es gibt ein hohes Maß an Automatisierung. Viele Menschen können diese Belastungen kaum noch stemmen. Deswegen hat 2013 die Bundesregierung das Arbeitsschutzgesetz angepasst, das auch psychische Belastungen bei den Gefährdungsbeurteilungen berücksichtigt werden müssen. Folgen wir weiter dem Vortrag von Nicole Scheibner, wo sie einige Beispiele nennt, was Unternehmen heute schon für ihre MitarbeiterInnen anbieten.
Dieses Thema, die Gefährdungsbeurteilung mit Blick auch auf psychische Belastungen, hat sicherlich auch in vielen Unternehmen, zumindest in denen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dazu geführt, dass sich die Sicht auf das Thema psychische Gesundheit doch gewandelt hat. Da muss noch viel mehr passieren. Die Einschätzung teile ich auch absolut. Es ist in vielen Unternehmen noch immer ein Tabuthema. Nichtsdestotrotz ist unser Eindruck hier, dass es doch zunehmend auch Unternehmen gibt, die ganz klar sagen, ja, wir sehen die Themen und wir wollen hier auch tätig werden. Hintergründe sind hier zum einen, dass Unternehmen doch zunehmend auch damit zu tun haben, dass sie eben auch eigene betroffene Beschäftigte haben, die also psychisch erkranken oder mit psychischer Überlastung ausfallen. Und sich hier zunehmend auch Arbeitgeber und Führungskräfte die Frage stellen, wie können wir eigentlich die Kolleginnen und Kollegen wieder unterstützen? Wie können wir beispielsweise einen Wiedereinstieg unterstützen? Wie können wir das Team, was möglicherweise destabilisiert ist durch die Gesamtsituation, unterstützen? Und was auch zunehmend dazu kommt, ist, dass auch Führungskräfte oder Unternehmer selbst an eigene Belastungsgrenzen geraten, selbst auch erfahren, was es heißt, auch an einer psychischen Belastung zu erkranken. Und durch die eigene Betroffenheit wächst natürlich ein ganz anderes Bewusstsein für das Thema, das ist völlig klar. Und insofern ist es aus meiner Sicht schon so, dass es zunehmend auch Unternehmen gibt, die bereit sind, sich dem Thema zu stellen und beispielsweise auch gerade die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung hier ihren Beitrag leistet, weil in diesem ganzen Prozess der Erfassung psychischer Belastung ein Dialog in den Unternehmen angestoßen wird. Dass also auch Führungskräfte sich aktiv mit diesen Fragen auseinandersetzen, dass Beschäftigte merken, dass sie nicht ein individuelles Problem haben, wenn sie merken, dass sie ihre Arbeit nicht mehr bewältigen können, einfach aufgrund der Menge an Informationen, aufgrund der Menge an E-Mails oder was auch immer, sondern dass man dann in diesem Prozess, in diesem Rahmen auch merkt, ja, es ist nicht nur mein Problem, sondern eigentlich haben hier sehr viele Menschen das Problem und eigentlich haben wir dann hier also offensichtlich ein Thema, mit dem sich das Unternehmen auch auseinandersetzen müsste. Und insofern haben sich in den Unternehmen ja verschiedenste Instrumente etabliert, um für den Erhalt der psychischen Gesundheit der Beschäftigten zu sorgen. Hier mal nur ein paar Beispiele dazu, was Unternehmen mittlerweile anbieten. Nicht alle Unternehmen, leider Gottes, nicht alle Unternehmen, aber ja, doch zunehmend mehr Unternehmen. Zum einen schon die erwähnte Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, die an der Stelle auch präventiv wirksam ist und hier also auch frühzeitig entgegenwirken kann, gerade dann, wenn im Unternehmen dann auch Risikofaktoren festgestellt werden, die also psychische Beanspruchungen mit sich ziehen können. Was auch ein sehr gut funktionierendes Instrument ist, wenn es dann richtig umgesetzt und richtig angewendet wird, ist das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement. Auch das eine gesetzliche Vorgabe, dass also Unternehmen ab einer bestimmten Erkrankungsdauer den Beschäftigten Gespräche zur Wiedereingliederung anbieten müssen, in denen es ganz konkret darum geht, wie können wir die Arbeit so gestalten, dass sie wieder leistbar ist? Welche Erwartungen haben wir gegenseitig? Wie können wir den Beschäftigten unterstützen? Und es gibt Unternehmen, die das betriebliche Eingliederungsmanagement eben wirklich sehr erfolgreich umsetzen, wo dann auch arbeitnehmerseitig das entsprechende Vertrauen da ist, dass also diese Gespräche nicht dazu dienen, einfach nochmal auszuhorchen, was denn da jetzt für eine psychische Erkrankung im Hintergrund steht, weil das ist häufig eine Befürchtung der Beschäftigten, erstmal auch nachvollziehbarerweise. Aber wenn sich das im Unternehmen rumspricht, dass diese Gespräche wirklich wertschätzend und vertraulich und lösungsorientiert geführt werden, dann ist das hier ein sehr, sehr erfolgreiches Instrument auch. Was Unternehmen auch zunehmend machen, ist, Führungskräfte zu sensibilisieren. Wir haben beispielsweise relativ viele oder wiederkehrende Anfragen, dass wir Seminare oder Workshops mit den Führungskräften durchführen, wo es also darum geht, für gesunde Führung, für Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen zu sensibilisieren und insbesondere auch dafür zu sensibilisieren, wie Führungskräfte eigentlich mit Belastungssituationen von Beschäftigten umgehen können. Hier ist auch eine sehr, sehr große Angstschwelle. Also auch Führungskräfte sind da sehr unsicher. Das ist, glaube ich, generell auch ein großes Problem. Das haben wir auch vorab ja schon an verschiedenen Stellen gehört, dass letztendlich auch die Tabuisierung dieser ganzen Thematik dazu führt, dass zu wenig gesprochen wird. Und hier ist es also extrem hilfreich, hilft auch den Führungskräften in der Regel sehr, wenn sie hier einfach für sich einen Leitfaden haben, einen Plan haben, wie sie mit der Situation eigentlich gut umgehen können, wie sie auf die Beschäftigten eingehen können, wie sie ein Gespräch führen. Auch das also ist ein Instrument, was zunehmend auch von Unternehmen eingesetzt wird. Es gibt auch Unternehmen, die Aktionstage zum Thema psychische Gesundheit durchführen. Aktionstage jetzt gerade auch im Rahmen betrieblichen Gesundheitsmanagements machen Unternehmen schon lange. Häufig ging es dann um gesunde Ernährung, um Bewegung, um Ergonomie und Ähnliches. Und in den letzten Jahren gibt es doch mehr Unternehmen, die eben auch im Rahmen von Aktionstagen das Thema psychische oder seelische Gesundheit thematisieren, zum Beispiel mal mit einem Stresstest oder Ähnlichem. Das ist also eine Heranführung an das Thema, geschieht in einem sehr, sehr entspannten Rahmen, ohne dass schon unbedingt jemand psychisch belastet ist, sondern dass man sich einfach mal unbelastet mit dem Thema im Unternehmen auseinandersetzt. Und was auch sehr gut funktionierende Instrumente sind, die von vielen Unternehmen mittlerweile auch angeboten werden, sind individuelle Beratungsangebote für die Beschäftigten. dass also beispielsweise Sozialberater oder Sozialberaterinnen vor Ort tätig sind, wo Beschäftigte Termine buchen können und da einfach mal ja, in Ruhe ein Gespräch zur eigenen Belastungssituation führen können, hier dann Hilfe an die Hand bekommen oder eben auch weiterführende Hilfe vermittelt wird. Ähnlich funktionieren die sogenannten EAPs, kommt aus dem englischsprachigen Raum, Employee Assistance Programs, funktionieren im Grunde ähnlich wie die Sozialberatung, werden aber häufig telefonisch angeboten, sodass die Beschäftigten also hier eine Hotline anrufen können und entsprechend ein telefonisches oder Beratungsgespräch per Videokonferenz durchgeführt wird. Und was Unternehmen durchaus auch anbieten, das sind begleitende Coachings für Beschäftigte zum Erhalt der Gesundheit, wo also beispielsweise, das hatten wir mal in einem Unternehmen, wo eine Beschäftigte nach Burnout, nachdem sie ein Jahr aus dem Arbeitskontext raus war, dabei begleitet wurde in den ersten Monaten beim Wiedereinstieg, nicht wieder in die alten Verhaltensmuster reinzulaufen und da wirklich individuell noch ein Stück weit die Unterstützung auch an der Seite zu haben. Einen Punkt habe ich hier noch, nämlich die Ausbildung von Konfliktlotsen im Unternehmen, auch nochmal ein präventiver Ansatz, um Konflikten, die eine ja, große Bedrohung auch für die psychische Gesundheit darstellen, wenn sie nicht gelöst werden, um dem also präventiv zu begegnen. Das ist also eine zielführende Maßnahme. Insofern kann man hier aus meiner Sicht zumindest erstmal festhalten, dass es schon einiges Gott sei Dank auch gibt. Also es gibt Unternehmen, die sind bereit, hier auch Angebote zu schaffen, die auch sehr wirksam sind. Das ist natürlich die eine Seite. Und die andere Seite ist die Frage, was rät man jetzt eigentlich Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in der Situation?
Es gibt diverse Dinge, die bereits Unternehmen durchführen, um psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz zu verhindern. Sei es über Angebote von Beratungsstellen oder beispielsweise bei Gesundheitswochen, die immer wieder mal veranstaltet werden, auch die Thematik Psyche nicht auszuklammern. Oder Wiedereingliederungsmaßnahmen an den Arbeitsplatz nach überstandener Erkrankung. Möglichkeiten gibt es viele, aber noch sinnvoller wäre es, es gar nicht erst zu psychischen Erkrankungen durch die Arbeitswelt kommen zu lassen. Nach der Pause hören wir noch von Nicole Scheibner, was man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern raten kann.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt. Wir folgen dem Vortrag über die Ursachen der Zunahme psychischer Krankheiten von der Diplompsychologin Nicole Scheibner, Geschäftsführerin vom EO-Institut in Berlin. Das EO-Institut ist ein Qualitätsdienstleister in den Bereichen Evaluation, Gesundheitsmanagement und Organisationsentwicklung mit Sitz in Berlin. Wir hörten gerade, was einige Firmen bereits ihren MitarbeiterInnen anbieten, um nach Erkrankungen wieder in den Berufsalltag einsteigen zu können. Das Bewusstsein der Unternehmen, was psychische Belastungen angeht, verändert sich langsam, da mittlerweile auch schon Führungskräfte und Unternehmer selbst an eigene Belastungsgrenzen geraten und Gefahr laufen, an einer psychischen Belastung zu erkranken. Folgen wir weiter dem Vortrag von Nicole Scheibner, was man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern raten kann, um nicht an ihre Grenzen der Belastung zu stoßen.
Jetzt also die Frage, was kann ich eigentlich Betroffenen empfehlen? Wie gehe ich mit meiner psychischen Erkrankung im Arbeitskontext um? Ich stelle das mal zunächst dar, was wir leider relativ häufig beobachten, was zumindest so aus unserer Erfahrung heraus so die Verhaltensweisen sind, die erstmal naheliegend sind, aber leider nicht hilfreich sind. Sehr häufig wird die Erkrankung von den Betroffenen gegenüber dem Unternehmen nicht thematisiert. Das ist nachvollziehbar, wenn man eben sagt, ich will mich selbst schützen. Ich habe Angst, dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich habe vielleicht auch Angst, was meine Kollegen davon mir denken. Bist du jetzt verrückt oder wie auch immer. Dass also oft der Entschluss da ist, ich möchte das Thema eigentlich gar nicht im Unternehmen ansprechen. Stattdessen ist bei vielen Beschäftigten eher der Wunsch da, zu sagen, ich möchte mich eigentlich durch die Hintertür reinschleichen. Das habe ich auch in einem Unternehmen erlebt. Das war tatsächlich auch eine Führungskraft, die ebenfalls längerfristig ausgefallen war mit einer Depression, dann wiederkam oder zurückkehren sollte in ihre alte Funktion. Und der Plan der Führungskraft war erstmal zu sagen, ich gucke einfach, dass ich komme, wenn nicht so viele von meinen Mitarbeitern kommen, und dann bin ich einfach wieder da. Und da haben wir dann in Gesprächen erarbeitet, ist das jetzt der richtige Weg oder wäre es nicht vielleicht besser, auch bewusst vor die Mannschaft zu treten und zu sagen, so, ich bin wieder da, so geht's mir jetzt und so möchte ich die nächste Zeit angehen. Das war letztendlich auch der zielführendere Weg, wirklich bewusst auch zu sagen, ich bin wieder da. Und ich bin auch froh, dass ihr die Arbeit in der Zwischenzeit ja gewuppt habt. Ich bin jetzt aber wieder da, ich habe diese Krankheit auch überwunden und so geht's mir jetzt aktuell. Genau, also üblicherweise möchte man häufig erstmal durch die Hintertür wieder reinschleichen. Funktioniert aber schon deshalb in der Regel nicht gut, weil der Kollegenkreis Veränderungen auch bemerkt. Gilt auch für beide Situationen, egal ob ich wiederkehre nach längerfristigem Ausfall oder ob ich zum Beispiel mit einer leichten Depression oder mit einer mittleren Depression immer noch im Arbeitskontext mich halte und versuche einfach den Schein aufrechtzuerhalten und meine Arbeit weiterzuführen. In aller Regel haben die Kollegen hier sehr feine Antennen und merken diese Veränderungen und sind selbst auch verunsichert. Und diese Verunsicherungen führen dann natürlich dazu, dass sich das Umfeld erstmal zurückhält. Man möchte auch nichts Falsches sagen, man bleibt zurückhaltend, sodass also hier relativ schnell auch die Situation auftritt, ja, dass es zu einer Distanzierung kommt, was wiederum von den Betroffenen als Ablehnung erlebt wird. Und da schließt sich ein unguter Teufelskreis. Und insofern ist hier eher die Empfehlung zu sagen, nicht tabuisieren, sondern wirklich ins Gespräch gehen. Der erste Schritt wäre beispielsweise das BEM-Gespräch, das vom Arbeitgeber angeboten werden muss, als Unterstützung zu nutzen, in dieses Gespräch zu gehen. Meine Empfehlung wäre auch immer, die eigene Führungskraft anzusprechen. Wenn sie aus langer Krankheit wiederkommen, im Idealfall sucht ohnehin ihre Führungskraft das Gespräch. Zielführend ist es aber sicherlich auch, wenn das von Seiten der Führungskraft nicht ohnehin passiert, dass sie von sich aus da auch ins Gespräch gehen, ein Gespräch suchen und auch für sich einen Weg entwickeln, zu thematisieren, was das jetzt eigentlich bedeutet. Also insbesondere ist hier häufig die Frage, auch für die Führungskräfte, was ist eigentlich gerade aktuell leistbar? Also häufig die Frage, was kann ich denn jetzt meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin überhaupt zumuten? Da ist oft auch die Angst bei den Führungskräften, dass man die Mitarbeiter überfordert, dass sie gleich wieder ausfallen. Und im Gegenzug packt man die Mitarbeiter dann eher mehr in Watte, als die Mitarbeiter es vielleicht sogar wollen. Also in aller Regel ist es so, dass Beschäftigte, die aus Lagererkrankungen wiederkommen, auch sagen, ich möchte auch gefordert werden. Ich möchte nicht einfach nur da sein und in Watte gepackt werden. Das ist aber den Führungskräften häufig nicht so klar. Deshalb hilft hier wirklich nur zu sagen, wir führen ein Gespräch dazu und stecken ab, was ist leistbar und aber auch, welche Unterstützung brauche ich vielleicht auch von meinem Arbeitgeber. Hilft mir beispielsweise eine ruhige Arbeitsumgebung gerade mehr? Möglicherweise gibt es die Option, dass es Rückzugsräume im Unternehmen auch gibt, dass ich sagen kann, wenn ich konzentriert arbeiten muss, was mir vielleicht nach überstandener Depression noch schwerfällt, dass ich mich zurückziehen kann, um einfach den Umgebungslärm ein Stück weit auszuschalten. Und meine Empfehlung wäre auch, mit dem kollegialen Umfeld zu sprechen. Also auch im Kollegenkreis ganz konkret auch zumindest die Kollegen und Kolleginnen, die Ihnen nahestehen oder nahestanden, auch anzusprechen und zu sagen, sollen wir uns mal zusammensetzen. Ich möchte sicherstellen, dass ihr wisst, wie es mir gerade geht und ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Das erleichtert in aller Regel für alle Beteiligten den Umgang mit der Situation deutlich. Nun ist es häufig so, dass man vielleicht gar nicht das Gefühl hat, dass die Beziehung so tragfähig ist. oder dass man gerade mit der Führungskraft massive Probleme in der Vergangenheit hatte. Da muss man natürlich genau abwägen, wann bespreche ich was, mit wem und in welcher Bandbreite. Deshalb möchte ich das jetzt, diese Empfehlung, die ich jetzt gegeben habe, also das Suchen der Gespräche wirklich beschränken auf Situationen, wo Sie sagen, wir haben ein halbwegs gut funktionierendes Arbeitsklima gehabt. Ich habe ein zumindest normales Verhältnis zu meiner Führungskraft und zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn das nicht gegeben ist, wenn Sie eher den Eindruck haben, das ist ein feindseliges Umfeld, in dem Sie sich da befinden, dann müsste man das natürlich im Einzelfall prüfen, wie weit man da sich tatsächlich öffnen möchte. Insofern ist es hier eben wirklich von Fall zu Fall auch ganz wichtig zu unterscheiden und im Zweifelsfall auch mit dem Therapeuten oder mit der Therapeutin abzustimmen, was jetzt wirklich der richtige Weg für jeden Einzelnen ist. So, dann komme ich zum Resümee. Zum einen sehen wir also, dass psychische Erkrankungen auch die Arbeitswelt in hohem Maße tangieren, andersrum die Arbeit aber selbst auch häufig ihren Anteil an der Situation hat. Aus meiner Sicht zumindest wandelt sich die Perspektive der Unternehmen auf psychische Erkrankungen doch so langsam. So wie eingangs gesagt, dass die Sichtweise auf das Thema Alkohol da jetzt ein bisschen weiter vorangeschritten ist, kann ich übrigens auch bestätigen, habe ich den Eindruck, dass doch auch die Sicht auf das Thema psychische Erkrankungen so langsam nach und nach in den einzelnen Unternehmen sich auch wandelt und dass also auch hier eine Enttabuisierung stattfindet. Erwähnen möchte ich auch nochmal abschließend, dass es wirklich eine ganze Reihe von Praxisinstrumenten gibt, die sich eben im Umgang mit psychischen Erkrankungen erfolgreich bewährt haben und hoffentlich auch einfach in weiteren Unternehmen demnächst angeboten werden. Dazu vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel, was ich neulich gerade auf Radio 1 gehört habe. Da war ein Interviewpartner der Deutschen Bahn, der erzählt hat von einem Ansatz, den die Deutsche Bahn gerade erprobt, und zwar ein Peers-Ansatz, dass also Kollegen und Kolleginnen, die eine psychische Erkrankung durchlaufen, erlebt haben und wieder zurück am Arbeitsplatz sind, dass die also geschult werden zu sogenannten Peers, die dann wiederum zur Verfügung stehen für weitere Beschäftigte, die sich vielleicht gerade am Anfang einer Erkrankung befinden und hier also Unterstützung erfahren durch einfach Menschen, die Ähnliches durchlaufen haben. Also auch da sieht man einfach, dass diese ganzen Praxisinstrumente sich weiterentwickeln, dass man sich viele Gedanken macht. Das nur noch kurz am Rande. Genau. Und abschließend möchte ich einfach nochmal ein Plädoyer dafür halten zum Thema, wie gehen wir eigentlich um mit psychischer Erkrankung im Arbeitskontext. Ganz wichtig, denke ich, an erster Stelle ist der Punkt, das Thema muss akzeptiert werden. Es ist einfach da. Psychische Erkrankung gibt es bei uns nicht. Diese Sätze habe ich auch schon gehört. Genau. Da müssen wir also wirklich dahin kommen, dass man wirklich sagt, dieses Thema ist da, so wie Husten und Schnupfen da ist und so wie Corona aktuell da ist, sind auch die psychischen Erkrankungen einfach da. Und hier hilft dann eine Offenheit gegenüber dem Thema ganz gewiss an allen Stellen mehr als eine Tabuisierung. Und das heißt letztendlich reden. Reden über das Thema, egal ob im Rahmen von Aktionstagen, im Rahmen von BEM-Gesprächen oder auch in Rückkehrgesprächen zwischen Führungskräften und Beschäftigten und insbesondere auch auf Kollegenebene. Reden erleichtert allen Beteiligten dieses Thema massiv. So, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Nicht alle MitarbeiterInnen wollen nach einer längeren Krankheitsphase bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz in Watte gepackt werden. Viele wollen sogar wieder gefordert werden. Um die Grundeinstellung der Mitarbeiter herauszubekommen, kann nur ein klärendes Gespräch zwischen MitarbeiterIn und Führungskraft Klarheit schaffen, wobei abgesteckt wird, was ist leistbar und wo wird Unterstützung benötigt. Das funktioniert allerdings nur bei einem halbwegs gut funktionierenden Arbeitsklima. Wenn man gerade mit der Führungskraft in der Vergangenheit Konflikte hatte, wird es schwierig. Im Zweifelsfall sollte auch mit dem Therapeuten geklärt werden, welcher Weg einzuschlagen sinnvoll ist. Soweit der Vortrag von Nicole Scheibner über die betriebliche Praxis, mit psychischen Erkrankungen umzugehen. Nach der Pause hören wir noch einige Anmerkungen aus der darauf folgenden Diskussions- und Fragerunde.
Wir leben in einem Zeitalter der Überarbeitung und der Unterbildung. In einem Zeitalter, in dem die Menschen so fleißig sind, dass sie verdummen. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir kommen schon zum letzten Teil mit der Sendung Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt, wo wir gerade den Vortrag von Nicole Scheibner, der Geschäftsführerin des EO-Instituts in Berlin, gehört haben, den sie online auf der Veranstaltung der Grünen zum Thema psychische Gesundheit, wie gelingt der Weg zurück in den Beruf, gehalten hat. Nach diesem Vortrag gab es noch eine Diskussionsrunde, wo auch Fragen aus dem Publikum beantwortet wurden. An der Veranstaltung beteiligten sich ca. 120 Leute, Corona-bedingt waren die meisten online zugeschaltet und Fragen konnten über den Chat gestellt werden. Die erste Frage an Nicole Scheibner war: Was kann man jungen Menschen empfehlen, die erst ins Arbeitsleben einsteigen, weil da eine BEM, also die betrieblichen Eingliederungsmaßnahmen, noch gar nicht greifen?
Für junge Menschen, die eine psychische Erkrankung bereits durchlaufen haben, würde ich es auch abhängig machen von der jeweiligen Situation. Also ich würde das Thema der psychischen Erkrankung nicht empfehlen, unbedingt gleich im Bewerbungsgespräch zu thematisieren. Einfach aufgrund der Stigmatisierung, es sei denn, es kommt eben über entsprechende Maßnahmen, darüber auch der Kontakt zu dem künftigen Arbeitgeber zustande. Wenn es aber eben so ist, dass man da eigentlich erstmal jetzt ganz normal in den Bewerbungsprozess geht, würde ich es nicht an allererste Stelle stellen, würde dann schauen, wie weit entwickelt sich das Verhältnis bei der Arbeit, wie sind die Strukturen. Im Idealfall findet man eine Führungskraft vor, die ja entsprechende Führungskompetenzen auch aufweist, findet man ein kollegiales Umfeld vor. Und dann denke ich, dann ist es sicherlich gut, wenn man dann wirklich merkt, zum Beispiel man leidet in einer wiederkehrenden Depression und es gibt einfach diese Phasen, wenn man da dann irgendwann den Punkt findet, zu sagen, okay, ich muss da auch ins Gespräch gehen, ich muss vielleicht auch irgendwann meinen Kollegen sagen, wie es um mich steht, würde das aber nicht direkt gleich ganz an den Anfang stellen. Das BEM kommt ja erst dann zustande, wenn man längerfristig ausgefallen ist. Ich denke, das Gespräch mit Führungskraft bzw. mit dem Team wäre dann, ja, wenn Sie eine Weile im Unternehmen tätig sind, dann sicherlich angeraten. Und wenn es sich auf den Arbeitskontext auswirkt, natürlich. Es gibt auch psychische Erkrankungen, wo es vielleicht auch gar nicht so relevant ist für die Kollegen und Kolleginnen.
Nicht nur Erwerbstätige sind gefährdet, psychische Erkrankungen zu erleiden. Auch jeder sechste Studierende sei betroffen, im Laufe seines Studiums zu erkranken. Welche Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten gibt es denn für Studierende?
Ich würde hier gern verweisen, auch nochmal direkt auf die Hochschulen, die in aller Regel da auch sehr gute Beratungsangebote haben. Also von der Studienberatung angefangen. Und es gibt mittlerweile auch an vielen Hochschulen spezielle Beratung auch zum Thema seelische oder psychische Gesundheit der Studierenden, weil natürlich gerade auch die Phase des Studiums ja durchaus auch einige Klippen mit sich bringt, die es zu umschiffen gilt. Gerade auch die langen Hausarbeiten. Wenn ich dazu neige, zu prokrastinieren, beispielsweise die Dinge vor mir herzuschieben, dann kann ich da ganz schnell in ungutes Fahrwasser kommen. Manchen Studierenden fällt es auch schwer, gerade an den großen Hochschulen Fuß zu fassen, was das soziale Umfeld angeht. Und hier wäre meine Empfehlung, wirklich frühzeitig sich an die Studienberatung zu wenden, weil die auch in Richtung psychischer Erkrankung, psychischer Belastung auf jeden Fall sensibilisiert und geschult sind und da auch gegebenenfalls weitervermitteln können oder auch direkt unterstützen können.
Die nächste Frage ist besonders spannend, denn sie betrifft jeden Nicht-Erkrankten, sowohl im betrieblichen Umfeld als auch im Privatleben. Wie kann ich als Angehörige, als Mitstudierende, als Kollegin herausfinden, dass sich jemand seiner eigenen Erkrankung selbst noch gar nicht bewusst ist? Wie kann ich als Außenstehende etwas erkennen? Worauf sollte ich achten?
Das ist eine ganz häufig wiederkehrende Frage. Also auch gerade in Seminaren erlebe ich das häufig, dass Führungskräfte genau diese Frage auch stellen. Und meine Antwort dazu ist immer zu sagen, wenn Sie die Person gut kennen, dann hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Also wenn Sie beobachten, dass jemand über einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen einfach komplett anders ist, als Sie die Person normalerweise kennen, komplett anders im Arbeitskontext beispielsweise, sehr stark zurückgezogen, möglicherweise von der Emotionalität komplett verändert, also viel aggressiver, viel trauriger oder möchte nicht mehr reden. Oder es treten massive Konzentrationsprobleme auf, die eben nicht nur einmal auftreten, sondern einfach sich wirklich beobachten lassen über einen Zeitraum von 3-4 Wochen. Dann ist immer der Punkt zu sagen, das ist eine Situation, wo ich immer dazu raten würde, ins Gespräch zu gehen. Die Ursachen, die können ganz vielfältig sein. Es kann auch gut sein, dass einfach privat gerade irgendwas vorgefallen ist. Möglicherweise ein Todesfall, ein Trennungsfall, was auch immer. Das wissen wir letztendlich nicht. Das heißt, wir können von außen erstmal keine Diagnose zuschreiben. Also es gibt nicht die Checkliste, wo ich sagen kann, anhand von Beobachtungen weiß ich, mein Angehöriger oder meine Kollegin hat dies oder jenes. Aber wichtig wäre hier immer, wenn Sie über so einen längeren Zeitraum Verhaltensveränderungen beobachten, hier einfach ins Gespräch zu gehen. Und auch dieses Gespräch, da scheuen sich viele Menschen davor. Das ist aber relativ simpel eigentlich, dieses Gespräch zu führen. Also wichtig ist hier eine vertrauliche Umgebung und die Person damit zu konfrontieren. Du Mensch, ich erlebe dich in den letzten Wochen so und so und eigentlich kenne ich dich anders. Eigentlich erlebe ich dich normalerweise so und so. Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Gibt's Themen, über die wir sprechen sollten? Wichtig ist hier keine Diagnose zuzuschreiben, nicht zu interpretieren. Und das ist eigentlich das, was man tun kann in der Situation. Also hier wirklich ansprechen auf die Änderungen, auf die Verhaltensänderungen und Hilfe anbieten.
Die vierte Frage, die gestellt wurde, war, ob sie erfolgreiche Arbeitsmodelle kennt, die so flexibel sind, dass sie an die Bedürfnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen angepasst sind.
Letztendlich, glaube ich, gibt es nicht die pauschale Antwort auf diese Frage, weil nicht das eine Arbeitszeitmodell oder das eine Arbeitsmodell gibt, was für alle passt, weil natürlich auch die psychischen Erkrankungen, die Belastungen extrem vielfältig sind und natürlich auch die persönlichen Lebenssituationen. Ich denke, auch hier ist wieder wichtig, ins Gespräch zu gehen. Und gerade auch durch diese ganze Covid-19-Situation, denke ich, hat es das tatsächlich auch nochmal befördert, dass in vielen Situationen jetzt Unternehmen auch offener sind für beispielsweise Homeoffice-Lösungen, zumindest zeitweise, wo mir einfach schon mal der Arbeitsweg erspart bleibt und auch dadurch eine Entlastung entstehen kann. Und was den Arbeitszeitumfang, die Lage der Arbeitszeit angeht, glaube ich, das kommt ganz auf die individuelle Situation an. Wichtig ist, denke ich, hier eine Offenheit auch von beiden Seiten und die Bereitschaft, sich darauf einzustellen. Dazu nochmal die Ergänzung, ob ich jetzt das hohe Lied der großen Unternehmen gesungen habe, muss ich verneinen. Tatsächlich arbeiten wir auch mit vielen kleinen und vielen Mittelständlern zusammen. Und auch hier sind eben diese Angebote, die da geschaffen wurden, also zum Beispiel Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, haben wir schon für Unternehmen gemacht mit 10 Beschäftigten in der Tat. Und ich stimme da völlig zu, dass gerade auch kleine Unternehmen absolut auch offen sind, auch für unkonventionelle Lösungen. Egal jetzt, was Angebote angeht oder wenn es um die Reintegration von psychisch erkrankten Kollegen geht, bin ich da völlig bei Ihnen. Insofern war das jetzt gar nicht bezogen auf nur große Unternehmen, sondern wir beraten eben tatsächlich Unternehmen jeder Größe und auch relativ viel kleine und mittelständische Unternehmen.
Gibt es eigentlich Unternehmen, die damit werben, dass sie mit dem Thema psychische Krankheiten offen umgehen? Und gibt es eine Liste, wo man sagen kann, das sind Anlaufstellen, bei denen man sich als Betroffener bewerben kann?
Es gibt Unternehmen, die tatsächlich auf ihren Seiten, wenn es um das Thema Arbeitgebermarke geht, damit werben, dass sie sich um Gesundheit bemühen. Gerade auch Unternehmen, die beispielsweise dieses Siegel haben, familienfreundlicher Arbeitgeber, haben dann aller Regel auch viele Angebote, die in die Richtung gehen. Aber explizit wäre mir eine entsprechende Liste nicht bekannt, es sei denn, man guckt eben wirklich beim BMFSFJ, beim Familienministerium, einfach mal nach dieser Liste familienfreundlicher Arbeitgeber, so als indirekter Weg. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob es da entsprechende, darüber hinausgehende Listen gibt.
Das Spannungsfeld zwischen Persönlichkeitsrecht, Intimsituation. Wie kann gewährleistet werden, dass die Krankheitsbiografie nicht im künftigen Arbeitszeugnis stehen wird und somit die weitere Berufslaufbahn schwer belastet?
Ja, genau. Deshalb hatte ich auch eingeschränkt zu dieser Empfehlung, dass diese Empfehlung dann gilt, wenn die Beziehung zur Führungskraft zumindest normal ist, also muss nicht herausragend positiv und eng sein, aber wenn ich ein Vertrauensverhältnis habe, das muss natürlich gewährleistet sein und das gilt auch fürs kollegiale Umfeld. Wenn ich da keine Vertrauensbasis habe gegenüber der Führungskraft oder eben auch in Richtung der Kollegen, wenn da eigentlich eine Öffnung gut wäre, aber ich da möglicherweise ein beinahe feindliches Umfeld habe, dann muss man es natürlich ganz individuell vorsichtig betrachten, inwiefern das überhaupt an der Stelle Sinn macht. Das hatte ich vorhin auch eingangs einschränkend erwähnt, dass man also hier wirklich erstmal davon ausgehen muss, die Beziehungen müssen normal sein, dann geht das. Ansonsten muss man das im Individualfall entscheiden. Ich frage mich, ob das eben wirklich eine gute Idee ist an der Stelle.
Ja, aber was, wenn gerade das Spannungsfeld Führungskraft-MitarbeiterIn den Grundstein legt für eine beginnende psychische Erkrankung? Sind denn in einem offenen, kollegialen Arbeitsverhältnis psychische Erkrankungen nicht viel leichter zu schultern? Wird nicht gerade ein mieses Arbeitsklima geschürt, um sich unbeliebter Mitarbeiterinnen zu entledigen und die kostengünstig zu entsorgen durch eine Eigenkündigung? Wir wissen es nicht. Spannend war jedoch die Antwort von Nicole Scheibner auf die Abschlussfrage der Veranstaltung, und zwar: Wie halten Sie sich und Ihr Team psychisch gesund? Hören wir, was Nicole Scheibner berichtet.
Ja, bei uns ermöglichen wir unseren Mitarbeiterinnen zum einen die absolute Abgrenzung. Feierabend ist Feierabend und Wochenende ist Wochenende. Keine Anrufe im Urlaub. Wir ermöglichen maximale Flexibilität. Also unsere Beschäftigten können jederzeit im Homeoffice arbeiten. Da muss man dazu auch sagen, unsere Tätigkeit bringt eben auch mit sich, dass wir viel unterwegs sind. Wir sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs, entsprechend auch unsere Beschäftigten. Und das ist natürlich dann schon zumindest an der Stelle geboten, dass dann eben auch die Flexibilität da ist, wenn eigentlich Bürotätigkeiten da sind, dass die gemacht werden können, von wo auch immer unsere Beschäftigten möchten. Und zum Beispiel auch mal eine Situation, wo eine unserer Mitarbeiterinnen dann ein Sabbatical gemacht hat in Kanada, und dann haben wir eine Kombination gefunden, dass wir gesagt haben, sie macht das Sabbatical, sie wollte aber gern einfach auf niedrigem Niveau noch ein bisschen was machen, dass sie auch einfach weiter sozialversichert ist und so weiter. Und das hat alles wunderbar funktioniert, auch von Kanada aus. Wir bieten natürlich entsprechende Gespräche an, also gerade auch bei uns ist häufig auch wichtig, entsprechende Feedbackgespräche, wenn es schwierige Kundensituationen gab, wissen unsere Beschäftigten immer, dass sie absolute Rückendeckung von unserer Seite haben, also dass wir ihnen da nicht in den Rücken fallen, dass wir da immer auch verteidigend gegenüber dem Kunden im Zweifel auftreten. Unsere Mitarbeiter haben kollegiale Beratung, auch führen sie gegenseitig auch durch, also setzen sich hin, führen strukturierte Gespräche zu schwierigen Kundensituationen auch. Wir führen regelmäßige Mitarbeitergespräche auch durch, wo es natürlich um ja auch Fragen von Fortbildung geht, um Entwicklung, aber auch um Fragen von Zusammenarbeit. Genau, das sind also so die Dinge, die wir unseren Beschäftigten anbieten. Eine regelmäßige externe Supervision bieten wir auch an und im Tagtäglichen auch. Wir machen wöchentlich einen Showfix, wo einfach auch abgefragt wird, wo jeder Einzelne gerade mit der Auslastung steht, weil wir eben, wie gesagt, viel unterwegs sind und häufig gar nicht sehen und dann durchaus mal aus dem Auge verloren gehen kann, dass vielleicht bei dem einen oder anderen mehr liegt, als man noch geahnt hätte im Kollegenkreis, sodass also hier ein kurzer Austausch darüber stattfindet. Brauche ich gerade Unterstützung oder passt es bei mir? Und dann findet sich das auch direkt immer im Team, dass hier also dann entsprechend auch ja Aufträge auch mal abgegeben werden an Kollegen oder Kolleginnen. Genau, das ist also die Beschäftigtenseite. Und zum anderen war ja auch die Frage, was machen wir selbst auch, um eigene psychische Gesundheit im Blick zu behalten. Für mich selbst heißt das vor allem Gummistiefel anziehen, raus in den Garten gehen, erdende Tätigkeiten machen. Und ansonsten denke ich einfach, was mir hilft, sind ja sehr gute soziale, private Beziehungen, dass man also hier einfach ein Umfeld hat, was einen auch stützt, was auch für Gespräche da ist. Und das denke ich in Kombination, das ist einfach schon das, wo ich denke, ja, das hilft ganz viel. Und ich denke auch letztendlich die Sichtweise, ich halte mir oft vor Augen einfach, uns geht es sehr gut in diesem Land. Und im Grunde muss man sich selbst auch nicht allzu wichtig nehmen. Das hilft mir in vielen Situationen auch, wo man sich vielleicht gerade mal sehr ärgert oder ähnliches, um einfach, ja, einfach auch wieder runterzukommen.
Feierabend ist Feierabend, Wochenende ist Wochenende und Urlaub ist Urlaub und sollte nicht über die ständige Erreichbarkeit seitens des Betriebes unterbrochen werden. Dieses doch einfach gestrickte Verhaltensmuster sollte unbedingt eingehalten werden und kann viel psychische Belastung gar nicht erst entstehen lassen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung »Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt«. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an die Grünen, die die Veranstaltung »Psychisch erkrankt – Wie gelingt der Weg zurück in den Beruf?« zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an die Vortragende Nicole Scheibner Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Wenn Sie sich mit Nicole Scheibner in Verbindung setzen wollen, erreichen Sie sie über das IO-Institut in Berlin.